Ja, wir haben vor ein paar Tagen, ein bisschen mehr als zwei Wochen, haben wir ja Weihnachten gefeiert. Und ich möchte eigentlich gerade ein bisschen den Schwung von Weihnachten mitnehmen und von dort her auch starten heute. Und zwar haben wir an Weihnachten ja gefeiert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist und sein Königreich aufgerichtet hat. An Weihnachten kommt Jesus Christus auf die Welt. Und um das Königreich aufzurichten, lernen wir in der Bibel später, dass er sich Jünger aussucht. Er kommt auf die Idee, 12 drollige Leute zusammenzusuchen, wo der eine nicht am anderen überhaupt nicht gleich, wo vielleicht auch der eine oder andere würde denken, ja, warum sucht man sich gerade diese Leute aus, weil irgendwie, die passen ja gar nicht zusammen. Und ist mit ihnen besonders eng unterwegs. Er lehrt sie, was es heisst, mit Gott in Beziehung zu sein. Er ermahnt sie. Er hilft ihnen vielleicht auch von schlechten Mustern und Gewohnheiten loszulassen und die abzulegen. Er fordert sie auf, ihr Denken völlig zu verändern zu lassen. Und dafür lernen sie ihn zu schätzen. Und sie erkennen ihn als den Messias, als den Heiland, als den Retter, der das Kaputte wieder ins Heile führt. Und dann kommt der Schockmoment. Jesus wird von den Römern umgebracht, am Kreuz stirbt er und für einen kurzen Moment stellt sich die Frage, sind wir alle einfach irgendeiner willkürlichen Person nachgefolgt? Ist das wirklich der Messias? Und nach 3 Tagen wird die Frage ja auch beantwortet. Und Jesus erscheint der Frau am Grab, er erscheint der Jünger. Und sie sehen, ja, er ist der Messias. Ja, Jesus lebt. Und er begegnet ihnen im neuen Leib, wo irgendwie auch alt ist, ein Leib, wo er im Himmel und auf der Erde kann wandeln damit. Und dann sind 40 Tage mit Jesus unterwegs. Und nach diesen 40 Tagen sind wir an dieser Stelle angekommen, die wir jetzt vorher eigentlich gerade gehört haben. In diesen 40 Tagen, muss man vielleicht noch sagen, lehrt er sie über das Reich Gottes und letztendlich fährt er in den Himmel. Und heute wollen wir genau an diesen Ort eintauchen, wo Jesus in den Himmel gefahren ist. In dem Moment, wo sie aber noch 10 Tage wartet, bis Pfingsten kommt. Also ein Moment, wo sie auch ohne den Heiligen Geist sind. Auf sich allein gestellt. Jesus, wo sie mit unterwegs gewesen sind, so lange, ist plötzlich weg. Und wir wollen uns fragen, was das für unser Leben als Nachfolger oder Nachfolgerin bedeutet. Was wir vielleicht auch aus dieser Zeit vom Warten können lernen. Und dazu möchte ich nochmal Apostelgeschichte 1, 4 bis 6 lesen. Dort steht, als Jesus wieder einmal bei den Aposteln war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein, verlasst Jerusalem nicht, wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten, Herr, wirst du denn die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? An dieser Stelle macht Jesus mit Nachdruck den Jüngern klar, hey, verfallet nicht einfach jetzt in Aktivismus, sondern wartet. Wartet, bis das, was der Herr gesagt hat, das kommt. Das, was verheißen ist von Gott, in Erfüllung geht. Und ich stelle mir sofort die Jünger dort und sie hören vielleicht in dem Moment vor allem an die Verheißungen vom Vater, die Verheißungen von Gott. Und dann so, aha, das heisst Wiederherstellung vom Volk Israel, das heisst, er wird herrschen. Gut, dann strecke ich jetzt auf und frage, ja, ist dann jetzt der Moment, wo endlich dein Königreich zur Verwendung kommt? Ist es jetzt so weit, wo alles leichter wird, wo alles heil wird? Und wenn vielleicht der Jünger noch ein bisschen mehr studiert hat und ein bisschen zurückgespult hat in der Zeit, dann hat er vielleicht bemerkt, oh, die Frage, die ist schon mal aufgekommen. Und zwar lesen wir im Lukas 17, Vers 20 und 21 davon. Das ist ja auch ein Buch, wo vom, also die Apostelgeschichte ist vom Lukas geschrieben und auch der Lukas, das Lukas-Evangelium von ihm. Und darum lohnt es sich eigentlich immer wieder, ein bisschen die Zusammenhänge anzuschauen. Das wollen wir jetzt auch machen. Und dort sagt Jesus zu den Pharisäern, oder die Pharisäer sagen zu Jesus, wann kommt denn das Reich? Und Jesus antwortet ihnen, das Reich kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen, schau her, hier ist es oder dort ist es. Nein, das Reich Gottes ist schon da, mitten unter euch. Nein, das Reich Gottes ist schon da, mitten unter euch. Mit dieser Aussage bringt Jesus alles, was sie denken, alles, wie sie sich das vorgestellt haben, völlig zu unterobsi. Weil für die Pharisäer ist schon klar gewesen, ihre Erwartung ist, dass die sichtbare Herrschaft von Gott auf die Welt kommt. Dass die heidnischen Völker besiegt werden, die nicht an ihn glauben. Und auf alle Fälle, dass die Herrschaft von Israel in Jerusalem und auf dem Berg Zion und das vollkommene Friedensreich auf der ganzen Erde anfängt. Das haben sie sich gedacht, dass das sofort sichtbar wird, politisch. Sie haben gedacht, die Juden werden dann gerettet, die zu Gott gehören. Und die Heiden werden durch Gott gerichtet und vielleicht sogar vernichtet. Endlich ist es vorbei mit dem Römischen Reich. Das war ihre Vorstellung. Und ich glaube, dass diese Vorstellung ein bisschen anklingt, wenn der Jünger da fragt, wirst du denn jetzt Gottes Herrschaft in Israel aufrichten? Ist das jetzt der Moment? Wann ist es endlich so weit? Kommt jetzt die Zeit? Und da haben wir wie Jesus, der dann völlig konträr antwortet, es wird im Fall nicht so kommen. Es wird nicht so kommen, dass plötzlich eine politische Macht da ist, dass ein politischer Putsch stattfindet und dann ist das Reich da. Viel mehr ist schon mitten unter uns. Und ich möchte euch noch aus einem Kommentar vom N.T. Wright etwas vorlesen zu dem mitten unter euch. Denn er bemerkt da, hey, das mitten unter euch, das ist, das trifft den Nagel noch nicht so ganz auf den Kopf. Und dann schreibt er, der Ausdruck ist aktiver. Es ist also nicht so, dass es einfach da ist und wir leben drin. Und der Ausdruck ist aktiver. Er verrät uns nicht einfach, wo das Reich Gottes ist. Er sagt uns, dass wir etwas dafür tun müssen. Es ist in eurer Reichweite, würde er übersetzen. Das Reich Gottes ist in eurer Reichweite. Es fordert uns zu einer Entscheidung heraus. Zur Entscheidung zu glauben, zu vertrauen und Jesus nachzufolgen. Es geschieht nicht einfach so, während wir im Schaukelstuhl sitzen und zuschauen. Gottes souveräner Plan, die Welt wieder in Ordnung zu bringen, wartet darauf, dass du und ich mit einsteigen und dabei sind. Das ist es, was Jesus hier kraftvoll betont. Du und ich werden eingeladen, in das Reich einzusteigen und daran zu glauben. Mit anderen Worten kann man auch sagen, das Reich Gottes wird dort sichtbar, wo wir unsere Herzen auf Jesus ausrichten. Wo wir unsere Herzen für Jesus öffnen und ihm den Platz, der ihm rechtmässig zusteht, als König dieser Welt, wo er auch schon ist, einräumen. Wenn wir ihn als unseren Herr, unsere Hoffnung, unseren Retter und unseren Heiland akzeptieren. Weil wo das passiert, und wir unsere Herzen und unseren Verstand von immer neueren Ländern, dort wird Gottes Reich hervortreten. Dort wird Gottes Reich für andere durch uns sichtbar werden. Und entgegen der Erwartung, dass das Reich jetzt von aussen an uns angetragen wird, sagt Jesus, das Reich, das entsteht aus euch raus, weil ich in euch komme und euch verändere. Durch euer verändertes Handeln wird das Reich sichtbar werden. Und Gott möchte mit dir Reich bauen. Was im Himmel schon Realität ist, aber auf der Erde noch nicht so ganz offenbar, das möchte Gott durch dich und mich in die Welt bringen. Und das bringt uns gerade zu dieser Antwort, die Jesus in der Apostelgeschichte Jünger gibt. Jesus antwortete, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und er verschwand. Den Moment müssen wir uns noch mal ein bisschen vorstellen. Wir sind gerade 40 Tage mit Gott selber unterwegs gewesen. Er hat euch schon vorher 3 Jahre lang gelehrt, was es heisst, mit Gott in Beziehung zu sein. Er hat euch Ratschläge, er hat euch geführt, er hat euch geleitet. Und ihr habt das wirklich geschätzt. Dann habt ihr vor 40 Tagen eine totale Achterbahn durchlaufen, weil Jesus ja gestorben ist und wieder auferstanden. Ihr habt, wie ich vorher schon mal erwähnt habe, die Frage gehabt, hey, sind wir da irgendeinem aufgelaufen, der gar nicht der Messias ist? Und jetzt ist er wieder da. 40 Tage habt ihr ihn gehabt und dann sagt er geht. Das Reich, so wie ihr euch das vorgestellt habt, ist nicht um. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist los? Und ich glaube, dass gerade an dem Ort die Antwort von Jesus wie Balsam für die Seele muss. Hey, es wird jemand kommen. Wartet auf den Heiligen Geist, bis er zurückkommt. Die Zeit vom Warten, wo sie wieder zurückgeworfen sind, sozusagen ins Alte Testament. Also im Alten Testament haben sie den Heiligen Geist nicht gehabt, außer in spezieller Art und Weise, aber so die normalen. Nein, die sind einfach nie mit Gott in Kontakt gekommen. Aber Jesus sagt ihnen, hey, wartet. In wenigen Tagen wird der Heilige Geist auf euch kommen. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen, dann werdet ihr Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samaria und bis ans Ende dieser Welt. Es ist gut möglich, dass gerade diese Worte die Jünger sich in diesen 10 Tagen immer wieder zugesprochen haben. Sie sind ja in diesen 10 Tagen immer wieder zusammengekommen im Gebet und sind eingestanden. Und ich glaube, sie haben sich auch immer wieder daran erinnert, hey, Jesus hat gesagt, es wird bald kommen. Wir dürfen hoffen. Mit dieser riesigen Hoffnung gehen sie in die Wartezeit. Jesus wird uns den Helfer, den Tröster, den Heiligen Geist schicken. Von dem hat er uns ja auch schon mal erzählt. Er hat gesagt, er wird uns an das erinnern, was ich euch gelehrt habe. Er hat uns gesagt, er wird uns in die Wahrheit schicken. Der Heilige Geist wird unser Beistand sein. Und er wird bald kommen. Jesus hat uns das gesagt. Und diese Hoffnung, der Heilige Geist wird kommen und uns in die Wahrheit schicken, die gilt nach wie vor für dich, für mich, für uns. Wir sind nicht auf uns allein gestellt. Wir sind schon nach diesen 10 Tagen gewartet bis Pfingsten. Und mit dieser Hoffnung tief verwurzelt ihr Herz. Wartet die Jünger. Und ich bin überzeugt, dass wir von dem Warten etwas lernen können. Dass wir etwas aus dem, was sie dort machen, wo sie nicht in Aktionismus verfallen, können lernen. Zum einen, denke ich, können wir lernen, dass sie gehorsam gewesen sind. Ich glaube, in diesen Jahren, wo sie mit Jesus unterwegs waren, von ihm geprägt worden sind, haben sie gelernt, hey, wenn Jesus etwas sagt, dann hat das Hand und Fuß. Dann ist das nicht irgendein Humbug, dann ist das nicht irgendetwas, wo vielleicht noch gut wäre zu machen, sondern dann handelt es sich um etwas, wo pure Weisheit ist. Und damit meine ich, dass er dann etwas sagt, wo nicht ins Verderben führt, sondern etwas, wo gut ist, wo zum Leben dient. Etwas, wo dazu führt, dass wir unserem Menschsein entsprechend leben. So wie wir funktionieren. Das hat übrigens auch gar nichts damit zu tun, dass Jesus dir etwas aufzwängen will, wo du nicht bist. Wenn wir uns in ein Förmchen drücken werden, das tut uns meistens nicht gut. Und die Bibel ist recht klar darüber, dass die Welt oder die, die eben nicht mit Jesus unterwegs sind, dass die uns in ein Förmchen drücken wollen. Dass die Überzeugungen, die wieder Gott sind, uns Menschen in ein Förmchen drücken wollen. Aber das macht der Heilige Geist nicht, sondern er hilft uns, so zu leben, wie Jesus uns gedacht hat. Wie Jesus sich dich gedacht hat, wo er dich erfunden hat, wo er dich in deiner Einzigartigkeit, im Positiven, erschaffen hat. Und darum müssen wir nicht Angst haben, sondern dürfen gehorsam sein und einfach sagen, gut, wenn die Jünger auf ihn gewartet haben, dann dürfen wir auch warten, auf das, dass der Heilige Geist uns berührt. Und dann, glaube ich, gibt es noch einen anderen Punkt. Ich glaube, sie haben auch zutiefst von Jesus gelernt, dass sie ohne den Heiligen Geist, ohne die Kraft von Gott, gar nichts können ausrichten. Ich glaube, das haben sie gecheckt. Jesus hat ja immer wieder mal gesagt, hey, ich tue nur das, was ich sehe, dass der Vater tut. Oder ich tue nicht meinen eigenen Willen, sondern den Willen von meinem Vater tue ich. Und wenn wir so ins Leben von Jesus schauen, dann können wir wie sagen, er hat nur das gemacht, was ihn der Vater dazu befähigt hat. Er ist in dieser Abhängigkeit durchs Leben gegangen. Das ist ja ein Aspekt von dem Wunder, dass Gott auf die Welt kommt und sich völlig abhängig macht von seiner Göttlichkeit und sie als Mensch nicht braucht. Das ist komplizierte Sache, aber total spannend theologisch. Ich will jetzt aber nicht weiter darauf eingehen. Aber wenn wir heute etwas daraus lernen können, dann heisst das, ohne das Reden von Gott können wir nicht tun, was Gott tut. Weil wir wissen ja gar nicht, wo er daran arbeitet. Und wir brauchen die Verankerung in ihm, um handeln können. Wir brauchen auch die Verankerung in Gott, damit wir an seinem Reich teilhaben. Ja, vielleicht sogar, müsste man sagen, um überhaupt erst Teil von seinem Reich zu sein. Und ich glaube, das haben die Jünger gewusst. Und schlussendlich hat für mich Jesus die Aussage, das auch nochmal unterstrichen mit dieser Aussage, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Und erst, wenn die Kraft euch erfasst hat, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Man könnte auch sagen, vielleicht ein bisschen überspitzt, dann werdet ihr meine Nachfolger sein oder meine Botschafter. Also dann erst werdet ihr von mir können so reden, dass ihr wirklich Zeugen davon sind, dass das Königreich von mir schon da ist. Vorher ist das wie nicht möglich. Wenn ihr nicht aus dieser Kraft von Gott redet, nicht von dieser Kraft von Gott handelt, aus dieser Kraft handelt, dann ist alles wie ein bisschen nichts wert. Und das bringt mich so ein bisschen an den Punkt, wo wir uns fragen, wie sieht das in unserer freikirchlichen Landschaft aus? Und ohne das jetzt auf uns als Kirche allein zu beschränken, würde ich einfach sagen, ich sehe, dass wir sehr gut sind im Geschäft. Wir können recht viel Angebot machen. In gewissen Kirchen habe ich auch schon erlebt, dass die einfach zu viel Angebot haben. Die haben Ideen und Ideen gehabt. Und das ist eigentlich etwas Cooles, aber irgendwie ist dieser Kirche nicht gut gegangen. Und ich glaube, manchmal, so schön es ist, dass wir Ideen haben, vergessen wir ein wichtiger Punkt. Und das ist das Warten. wie gut sind wir drin, zu warten. Zu warten darauf, dass der Heilige Geist etwas in uns hinein bewegt, etwas anstößt und uns seinen Plan verratet. Für unsere Lokalkirche, für unsere Welt, für unser Leben, für eure Nachbarn. Wie gut sind wir drin, der Geschäftigkeit zu fliehen und zu sagen, jetzt nehme ich mir Zeit, um einfach bei Gott anzukommen und mich von seiner Gegenwart, von seiner Kraft und von seiner Stärke und Fülle zu ergreifen lassen. Jetzt ist aber wie für mich die Frage, ja, wie sieht denn so Warten aus, oder? Wenn wir jetzt einfach da reinhocken, einen Sonntagmorgen und mal keine Predigt haben. Oder wie wartet man? Und ich glaube, Warten kann aktiv und passiv sein. Es klingt vielleicht jetzt ein bisschen lustig, aktiv warten, aber ich glaube ganz fest, dass Warten, wenn wir es auf Gott beziehen, sowohl aktiv und passiv kann sein. Einerseits heisst das für mich einfach, bei Gott zur Ruhe kommen. Also für mich hat Warten viel damit zu tun, bei Gott zur Ruhe kommen. Und das kann sein, dass ich, wir haben hier oben ein Gebetsräumchen eingerichtet, in das hineinhocke und dann einfach die Bibel lese. Wir haben angefangen, so einen Bibelleseplan zu machen, wo wir einmal im Jahr durchgehen. Manchmal ist es herausfordernd, das alles durchzubringen, gerade an den Tagen, wo ich auch im Ingenieurbüro am Arbeiten bin und vielleicht am Mittag nicht so viel Zeit habe. Aber im Normalfall probiere ich dann am Abend einfach in das Gebetszimmer zu hocken und die Bibel zu lesen. Und vielleicht spricht der Heilige Geist mich durch die Bibel an. Es kann aber auch einfach sein, dass ich in die Stille gehe. Einfach dort in den gemütlichen Sessel hocke und mich in die Arme von Gott lege. Mich von ihm umarmen lassen, behütet bei ihm. Eigentlich etwas sehr Schönes. Wenn man sich vorstellt, oder das Kind, das heimkommt und einfach an Mami oder an Papi entgegenspringt und sich einfach mit in den Arm genommen wissen. Und vielleicht ist etwas Schlimmes gerade passiert und das Kind darf einfach zum Vater, zu der Mutter kommen und sie wird in den Arm genommen und es darf wohl werden, es darf heil werden, es darf brüllen, es darf auch einfach sein. Eigentlich eine ganz schöne Vorstellung. Aber wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, dann wissen wir, dass das zur Ruhe kommen manchmal sehr herausfordernd ist. Dass zur Ruhe kommen bei Gott gar nicht so einfach ist. Entweder sind wir so geschäftig, dass wir wie einfach es nicht schaffen, abzuschalten. Das gibt es. Aber etwas noch viel Prekäres, das ich in meinem Leben auch immer wieder entdecke, ist das, dass ich mich irgendwie ganz bewusst auf Trab halte, damit Gott mir nicht kann sagen, wo in meinem Leben Korrektur notwendig wäre. Wovor habe ich denn dort Angst? Wovor haben wir Angst, wenn wir zu Gott kommen? Haben wir Angst davor, dass er unser Leben verändert, umkrempeln wird? Dass er uns zeigt, wie er sich gedacht hat, dass wir funktionieren, wir leben, wie wir als seine Kinder eigentlich auch sollten mit anderen, mit uns selber umgehen. Und da ist mir ein Gedanke gekommen. Und den möchte ich gerade einfach zweimal so, wie ich ihn aufgeschrieben habe, wirklich vorlesen. Weil ich glaube, das ist noch wichtig. Wenn wir sagen, wir glauben an einen Gott, der uns liebt und gleichzeitig Angst haben, dem Gott zu begegnen und uns von ihm verändern zu lassen, dann zeigen wir höchstens, dass wir nicht an einen liebenden Gott glauben. Ich kann es gerade nochmal sagen. Wenn wir sagen, wir glauben an einen Gott, der uns liebt und gleichzeitig Angst haben, dem Gott zu begegnen und uns von ihm zu verändern zu lassen, dann zeigen wir höchstens, dass wir nicht an einen liebenden Gott glauben. Mich hat das irgendwie getroffen, als ich das gedacht habe. Ich dachte, boah, es hat schon viele Momente gegeben, wo ich nicht geglaubt habe, dass Gott mich wirklich liebt. Und ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich möchte euch das nicht unterstellen, aber ich weiss, als ich Rea gefragt habe, was sie dazu meint, dass sie gesagt hat, sie kenne das auch. Und darum bin ich jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass ihr das auch kennt. Aber wir haben einen liebenden Gott. Und darum dürfen wir mutig sein. Mutig bei ihm warten, in seine Gegenwart kommen. Weil nur durch seine Kraft können wir erst handeln. Bevor wir aktiv in der Nachfolge werden, müssen wir bei ihm warten und uns von seiner Kraft, von seinem Heiligen Geist erfassen lassen. Lassen wir Gott zu uns reden. Gott sehnt sich danach, dir zu begegnen. Er sehnt sich danach, eine Beziehung mit dir zu haben. Deinem Leben einen Sinn zu geben. Er sehnt sich danach, dich ganz persönlich anzusprechen. Das kann beim Bibellesen in der Stille, im Gebet passieren. Es kann allein oder auch in Gemeinschaft passieren. Wie oft hat mir schon jemand ein Wort weitergegeben von Gott, das mich zutiefst berührt hat. Und die Gemeinschaft ist mir zum Segnen gezogen worden. Aber immer wird das Warten bei Gott früher oder später in die Gemeinschaft führen. Mit ihm und mit anderen, die ihm nachfolgen. Gott will dir im Warten begegnen und mit dir sein Reich bauen. Und die Jüngerschaft beginnt damit beim Warten auf Gottes Kraft, die uns verändert. Und damit wollen wir jetzt eigentlich in die Serie starten und für heute schliessen. Die Einladung steht, Jesus, Gott sagt, kommt zu mir, wartet bei mir und ich will euch begegnen und euch verändern. Ich würde gerne zum Abschluss noch beten. Ja, Vater, danke vielmals. Dürfen wir wissen, dass der Heilige Geist da ist, dass wir darum dürfen bitten. Danke, dass du zu uns reden willst, dass du uns liebst, dass du nicht uns nicht überfordern willst mit allem, was vielleicht bei uns noch nicht so läuft, dass du nicht uns nicht an den Pranger stellen willst, sondern dass wir dürfen wissen, du liebst uns und du willst uns ins Leben führen, ins wahre Leben, in die Fülle. Und darum wollen wir dich bitten, dass du uns immer wieder begegnest, dass du uns daran erinnerst, dass du ein liebender Gott bist, dort, wo wir es vergessen haben, dort, wo wir vielleicht auch ein bisschen trotzig dir gegenüberstehen. Lass nicht von uns los, sondern bis uns gnädig. Und begegne du uns, offenbar dich uns und lass du uns einen Teil von dem Himmel auf dieser Erde spüren. Und wir bitten dich auch, dass das durch uns sichtbar werden darf. In unserer Umgebung, in unserem Leben, bei uns in der Kirche. Amen.